Bist du robust genug für mich? Kannst du etwas aushalten, ohne dass dir gleich die Tränen kullern? Jammerst du selten und gehst neuen Erfahrungen stets entgegen? Du lebst dich aus und lebst es nicht nur in deiner Fantasie aus. Du könntest interessant für mich sein.
Macht fertig. Macht fertig. BDSM Podcast.
Herzlich willkommen zur neuen BDSM-Podcast-Folge von Herren Sabina Schrägstrich mach fertig Schrägstrich Erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder so fleißig und aufmerksam die neue Folge zu Gemüte führst. Gleich im ersten Satz Fehler gemacht. Perfekt. Und ja, die 63. Folge hat begonnen und ich möchte doch nochmal ein Wort richten an die letzte Folge. Und zwar gab es da ja einen wirklich netten Fetischisten, der uns aufgezeigt hat, was der Luna-Fetisch ist. Also es ging um Luftballons, also wer es noch nicht gehört hat und jetzt die neue Folge hört und denkt, ach nee, Luna-Fetisch ist nichts für mich, habe ich jetzt erstmal übersprungen, sollte sich das doch nochmal anhören, um eben seinen Horizont zu fisten und diesen eben sogleich zu weiten. Denn es war ein wirklich interessantes Gespräch. Auch ich habe viel dazugelernt. Viele haben meine Worte wortwörtlich nochmal genommen und auch geschrieben, sie haben viel dazugelernt und haben Neues erfahren und so weiter. Ich habe mich danach natürlich nochmal mit dem Menschen unterhalten. Davor und danach haben wir uns ja unterhalten und eine wirklich offene und nette Person. Und ja, falls ihr irgendwie bestimmte Ballons sucht oder irgendwas mit Ballons jetzt ausprobieren wollt oder auch so einen großen Ballon mal haben wollt und so weiter, dann schreibt mir einfach, ich stelle euch dann den Kontakt her, beziehungsweise ja, wir haben schon überlegt, ob wir irgendwie mal so eine Sammelbestellung aufgeben wollen, weil halt vielleicht die große Nachfrage dann da ist, man weiß es nicht. Viele haben auf jeden Fall schon mal Interesse bekundet und dann muss man halt sehen, wie das so weitergeht. Aber wie gesagt, also sehr, sehr interessant gewesen, auch sehr, sehr offen und freundlich und ja, man kann halt eben nicht von jedem erwarten, dass er so offen mit seinem Fetisch umgeht. Man wird ja nun mal leider oft verteufelt für Dinge ab der Norm oder fern der Norm und das merke ich ja immer wieder, gerade wenn ich mit Leuten rede und sage, hey, kannst doch gerne mal meinem Podcast vorbeikommen. Huschen und mit mir ein bisschen über deinen Fetisch sprechen oder überhaupt so über BDSM und die sagen dann immer, nee, und stell mal vor, mein Nachbar bekommt das mit oder mein Arbeitskollege und so weiter. Und dann, ja, wir wissen ja alle, wie es dann abgestempelt wird. Ja, ne? Also ich kann es nachvollziehen. Ich finde es ein bisschen schade. Es ist natürlich so, dass viel deswegen an dem Podcast vorbeigeht, weil viele halt eben die Scheu haben, dass jemand sie erkennen könnte. Aber ihr müsst trotzdem im Umkehrschluss immer denken, wie können sie euch denn erkennen? Erstens müssten sie dafür ja den Podcast gehört haben, haben also irgendwo auch einen heimlichen Fetisch oder eine Neigung zum BDSM, nennen wir es mal so. Und von daher kann es ja nur sein, dass das nicht ganz fern der Person liegt und natürlich urteilt man immer und versucht man sich immer größer zu machen und besser zu machen und toller zu machen als die Person, die sich eben geöffnet hat. Die ist ja nun mal auch leichter angreifbar, ist ja ganz klar. Wir haben unsere Pforten geöffnet und da kommt dann gleich jemand mit dem Hackebeil und versucht, das alles kaputt zu machen. Aber Leute, traut euch, ihr könnt mir ruhig schreiben, ich habe da kein Problem. Es gibt tatsächlich Anfragen, aber ganz viele ziehen dann doch den wortwörtlichen Schwanz ein und ja, trauen sich dann nicht und sagen dann, ah, ich habe doch Zweifel und so weiter. Schade, also so ein paar, ich will die jetzt auch nicht benennen und so weiter, auf jeden Fall so ein paar Menschen sind mir dadurch ein wenig entglitten, weil sie eben dann doch Angst hatten und so aufgeregt waren und so weiter. Das ist sehr schade, weil ich glaube, den Podcast bereichert das sehr, wenn ihr ein bisschen was von eurem Fetisch erzählt. Ebenso habe ich so ein bisschen fragen lassen und selber auch gefragt, was denn so Themenwünsche sind für einen Podcast. Und da kam natürlich ganz viel Sauerei bei raus, wie immer. Also ganz viel Schweinerei. Und inklusive Feminisierung. Also eben da muss ich auch nochmal ordentlich was zu erzählen. Das weiß ich auch, das habe ich auch im Hinterkopf. Aber Leute, kennt ihr das nicht? Wenn ihr ganz viel zu tun habt, macht ihr so das, was ihr immer macht. Also erst die das Ritual, wollte ich gerade sagen. Wie heißt das denn? Das, was immer wieder jeden Tag da ist, auf jeden Fall. Macht ihr erst das, dann macht ihr die kleinen Aufgaben, dann widmet ihr euch noch kleinen Dingen, die auch noch anstehen und dann erst macht ihr das Große, wo ihr euch wirklich hinsetzen müsst. Und bei Feminisierung ist es einfach ein Thema, das ist nicht gerade so in ein paar Stunden auszuarbeiten, sondern da muss ich mir wirklich überlegen, wie gehe ich Feminisierung richtig an, wo fange ich da an. Es gibt so viele Untergebiete und ich weiß, also ohne, dass ich das böse meine oder irgendjemand angreifen will, aber die Leute, die sich sehr für Feminisierung interessieren und schon sehr nah am Sissy-Dasein sind, die sind immer sehr kritisch und sehr eigen. Wie gesagt, null negativ gemeint, gar kein Angriff, aber ich weiß, wenn ich dann irgendwas vergessen würde und ich würde irgendwie irgendjemand auf die Füße treten oder was weiß ich, dann würde erstmal ein Gejammer kommen und ich weiß auch, ich habe auch keine Lust auf diesen Schwall, der mir da entgegenkommt. Deswegen schiebe ich das so ein bisschen, da bin ich auch ehrlich mit euch, da schiebe ich so ein bisschen vor mich hin tatsächlich. Ich muss Feminisierung angehen und ich hätte, glaube ich, sogar eine Person, die ein bisschen mit mir darüber sprechen will, kann, darf, soll. Und ich glaube, das sollte ich vielleicht als erstes mal vorwegnehmen und dann könnte man sich dem Thema näher widmen, aber ich will jetzt auch nicht irgendwie 3 Folgen hintereinander nur um dieses Thema wickeln, von daher, weil es halt auch für sehr, sehr viele Leute überhaupt nichts ist, gar nichts und man muss das immer abwägen. Ich finde auch, die bunte Mischung macht's im Podcast, dass ich nicht immer das Gleiche mache und ich habe auch eine schöne neue Idee, aber davon erzähle ich erst zum Schluss. Ich freue mich schon so auf nächste Woche. Ich hoffe, das klappt dann auch bis dahin alles und ja, aber das nur so vorweg. Feminisierung ist ein sehr, sehr großes Thema, was gewünscht wird, das weiß ich auch. Und sonst halt sehr viel, können Sie nochmal so eine Folge machen wie mit dem Fußfetisch, dass man halt so geile Storys erzählt. Ja, Leute, ich bin ja nicht dazu da, hier aufzugeilen. Das soll jetzt hier nicht der Aufgeilungspodcast sein, sondern eher die Aufklärung und die Aufgabe, die ich da drin sehe, in BDSM einfach ein wenig näher an die Normalität zu führen und zu zeigen, hey, wir sind voll okay. Und ich finde immer wieder, dass Gäste das eben sehr bereichern und sehr gut aufzeigen können. Hallo, ich möchte einfach ein bisschen reden. Also Leute, wenn ihr das jetzt nochmal hört und sagt, ja, irgendwie hat sie recht, ich würde gern mit ihr reden. Ihr müsst gar keinen, so wie der Luna, müsst ihr gar keinen besonderen Fetisch haben. Wir können uns auch einfach so unterhalten und ich werde immer ein Thema finden für uns. Also braucht ihr da keine Sorge haben. Aber falls ihr ein Mikrofon zu Hause habt und irgendwie bereit seid und gut reden könnt, natürlich bitte über 21 seid und ja, einfach Lust habt, dich mit mir zu unterhalten, dann schreibt mir doch gerne. Es gibt so viele Wege, wie man mir schreiben kann. Der Luna Mensch hat bei Instagram geschrieben, andere Menschen habe ich so per Mail gefunden und so weiter. Und ja, dann starten wir was zusammen und dann bereichern wir den Podcast und ja, das wird dann schon. Man braucht keine Angst haben. Ich weiß, man ist davor aufgeregt. Es war, glaube ich, es ging jedem Gast so. Ich glaube, kein Gast war befreit von Sorge und Ängsten und dachte, hoch, auf Blocker hier, einfach easy peasy. Sondern alle haben gesagt, oh Gott, unangenehm. Aber ich glaube, jeder der Gäste, die ich hatte, kann sagen, es war doch irgendwie okay. Irgendwann hat die Anspannung nachgelassen. Erstmal unterhalte ich mich vorweg, das kann ich schon mal so preisgeben, unterhalte ich mich vorweg erstmal mit dem Menschen und wir sprechen ganz viel und ich versuche da so ein bisschen Lockerheit reinzubringen. Ich bin einfach auch locker, es ist ja nun mal so, ich bin wirklich entspannt und locker und dann erst nehmen wir auf und vorweg wird alles abgeklärt, der Rahmen und so weiter, dass du da nicht Angst hast, dass du irgendwie unsicher stehst und ich irgendwas mache, sondern es ist schon ein festgesteckter Rahmen, damit nicht Unsicherheit und nicht es irgendwie wackelt und das für dich unangenehm ist. Gut, Klappe zu. Wir widmen uns heute dem nächsten Thema, Leute. Ich muss einmal kurz am Mikrofon drehen, weil das rutscht mir immer zu weit runter. Ist ja Mikrofonständer ist irgendwie auch nicht so das Wahre, aber gut. Ist, glaube ich, auch gar kein Mikrofonständer, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das ist einfach so von einem Strahler, so ein Ständer. Naja, ich trinke erstmal vorweg einen Schluck und dann widmen wir uns dem heutigen Thema. da es ja auch schon wieder ganz schön viel älter ist und so weiter, müsst ihr auch wieder viel trinken. Also immer, wenn ich trinke, müsst ihr auch trinken. Ja? Also wir müssen uns das wieder angewöhnen, wie aus dem letzten Jahr, dass wir mehr und mehr trinken. Ich habe im Winter das ja ein bisschen schleifen lassen und manchmal auch ordentlich durchgeredet. Aber dieses Mal müssen wir echt wieder mehr trinken. Ich merke das auf jeden Fall total, dass momentan, also ich wache morgens auf, trinke meinen einen Kaffee momentan. Ich kann irgendwie nicht mal zwei Kaffee trinken, dann wird mir zu duselig im Kopf. Dann trinke ich einen Kaffee. Bevor ich rausging, trinke ich immer noch ein kleines Glas Wasser, weil ich immer merke, oh, der Koffein und so weiter, und denke dann immer, ich neutralisiere das irgendwie so ein bisschen. Ist Quatsch denken, aber egal. So, und dann mache ich mich meist den ganzen Tag bin ich unterwegs so und habe viele Sachen zu tun. Und manchmal sitze ich abends zu Hause und merke, oh, wie schwer mir der Kopf ist, und denke, okay, du hast ja auch nur, wenn du jetzt hochrechnest, so eine kleine Wasserflasche getrunken, eine ganz kleine. Ja, also das kann auch nicht der Sinn des der Wasserzufuhr sein. Also mehr trinken, Leute. Und ich weiß, euch geht es wahrscheinlich vielen auch so, dass ihr viel zu wenig trinkt. Gut, wie viele ja schon im Titel gesehen haben, weil sie wollen es ja einfach alle nicht lassen und den Titel sich anzugucken, geht es heute um das Thema Lob und Tadel. Ich spreche gerne Lob aus, wollen wir mal das vorwegnehmen, und habe mir überlegt, ich muss mit euch mal über diese beiden Klischee-Worte Lob und Tadel, wer kennt es nicht, ein bisschen mit euch darüber reden, ein bisschen euch das erläutern, wie man psychologisch doch eigentlich das Lob und den Tadel verarbeitet, wie das angesetzt ist von der Psychologie her, was es eben auch noch für Eigenheiten gibt beim Lob, was vielen gar nicht so bewusst ist, aber sehr, sehr viele anwenden, also sehr, sehr viele, alleine schon zur Rechtfertigung. Und wie ich das eben so sehe bei Sklaven mit dem Tadel und was darauf folgt und was für Arten es gibt und so weiter. Ich dachte, wir beschäftigen uns heute mal ein wenig damit, und nächste Woche gibt es dann ja ein ganz neues Format. Ich hoffe, ich habe da eure Unterstützung, sagen wir es mal so. Aber dazu komme ich zum Schluss. Ich möchte euch jetzt einfach mal so ein bisschen einführen. Ich glaube, Lob und Tadel an sich, die Worte, sind, glaube ich, jedem bekannt. Ich wüsste jetzt keinem, der sagen würde, was ist Lob? Und also Tadel vielleicht, minimal, weil Tadel wird ja heutzutage kaum noch in unserem Sprachgebrauch angewandt. Es gibt natürlich diese Redensart, ne, die man so kennt, aber sonst ist das, glaube ich, gar nicht mehr bei uns, oder? Also ich überlege gerade, ob wir das benutzen. Jetzt hab ich aber einen Tadel bekommen. Nee, ich glaube nicht, Leute. Ich glaube, ich überlege gerade und google nebenbei, ob es einen Satz gibt mit Tadel oder so. Oder? Also ich kenne halt nur die Redensart ohne Furcht und Tadel. Aber das hat ja was eher mit dem Rittertum zu tun. Der Ritter ohne Furcht und Tadel, kennt man ja. Und das ist halt eben die einzige Redensart, wo wirklich das Wort noch benutzt wird. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es in Österreich und in der Schweiz ist, ob es da mehr im Wortschatz liegt als bei uns. Aber ich würde mal sagen, Rüge oder Schelte oder ähnliches wird mehr benutzt als Tadel, das Wort selber. Schon sehr alt. Gut, wir fangen aber natürlich nicht mit dem Negativen an, wir fangen mit dem Positiven an. Mein Mikrofon macht mich heute wahnsinnig. Wieso rutscht das so runter? Ist doch bescheuert. So. Was ist der Lob? Ich bin heute bei Tadel. Irgendjemand hat was Schlechtes gemacht. Ich merke das unterbewusst und deswegen spreche ich immer zu von Tadel. Okay, wir fangen an mit Lob. Was ist denn das Lob? Unter Lob versteht man die Anerkennung von Leistung und der Verhaltensweisen von sprachlichen und körpersprachlichen Ausdrucksmitteln. Man kann nämlich zum Beispiel auch mit Mimik und Gestik das artikulieren natürlich. Lob ist auch Gegenstand, jetzt aufpassen, lernpsychologischer, motivationspsychologischer und erziehungswissenschaftlicher Betrachtung. Dass man, der Gegenbegriff ist natürlich Tadel, ne? Lob und Tadel, das gehört zusammen, sind beides gegensätzliche Wörter. Wenn man erziehungswissenschaftlich Betrachtung hört, denkt man natürlich an Pädagogik, an Kindererziehung und so weiter. Dass man aber super vieles auf BDSM ummünzen kann, beziehungsweise Erziehung von Sklaven ummünzen kann, sollte jetzt vielleicht so ein bisschen Klick machen, wenn ich es erkläre. Denn alles, was ich gelesen habe, in Psychologie-Sachen, also ich kann mich ja auch vertiefen, ne? Ich saß ja schon wieder eine ganze Nacht fast da dran und habe überlegt, oh, cool. Aber das Problem ist ja immer, dass es natürlich sehr geschwollen ausgedrückt wird. Und das umzuschreiben wirkt dann immer so ein bisschen fad, gerade wenn man sich damit so ein bisschen auskennt. Und deswegen muss ich dann immer überlegen, wie münze ich das um und wie erkläre ich euch das, ohne dass das irgendwie jetzt hier ein Podcast wird, der reine Psychologie von reiner Psychologie beherrscht wird. Und das wäre ja halt einfach gar nicht unser Level. Wir wollen einfach einen ganz normalen, entspannten Podcast, wo wir ein bisschen was lernen, aber wollen auch nicht, dass das so überdrüssig wird, so, ne? So, auf jeden Fall habe ich ganz viele Sachen gelesen von Pädagogik und Erziehung, die eben mit Lob zusammenhängen und habe dann gemerkt, okay, alles, was ich lese, sehe ich genauso in meiner Erziehung. Also es spiegelt alles wider, worauf ich meistens achte oder versuche, Acht zu geben. Aber eigentlich, wenn du, umso mehr du das verstehst und beherrschst, umso mehr, also als gute Domina, wir wollen mal davon ausgehen, dass wir jetzt über gute Dominas reden, ist es meistens dann irgendwann so in dir drinne, dass du automatisch so agierst und so handelst. Denn die meisten Menschen sind ja eben sehr empfänglich, stark empfänglich für Lob. Ist doch klar, jeder mag es, gelobt zu werden. Das erhöht das Selbstwertgefühl oder die Selbstsicherheit. All sowas ist dann einfach für einen und man merkt, ja, positiv, Stärke. Man merkt, man wächst über sich hinaus, wenn einer einen lobt. Und gerade in BDSM und in der Erziehung ist es ja nun mal so, dass man ja oft auch Rückfrage erhält als Domina und mache ich mich denn gut und was sagen sie dann zu, wie verhalte ich mich momentan, und gerade das ist wichtig, seine Worte so ein bisschen zu differenzieren, denn man muss ein bisschen Acht geben mit Lob, das fällt vielleicht vielen nicht auf, aber es ist schon so, dass das Lob nicht, wie soll ich euch das erklären, dass das Lob halt eben direkt gesetzt wird. Ein Lob sollte eben nicht aufs Verhalten reduziert werden, sondern auf das Sein. Quatsch, andersrum. Oh Gott, Leute, es soll nicht aufs Sein, sondern aufs Verhalten reduziert werden, so rum. Deswegen, wenn er sagt, wie verhalte ich mich, wie mache ich mich, dann gut. Aber wenn jemand sagt, oh, wie finden Sie mich denn? Sehe ich denn gut aus? Das lobe ich natürlich nicht. Warum sollte ich denn auch? Weil, also, das macht überhaupt keinen Sinn. Beispiel, nehmen wir mal eins, was man selbst nachvollziehen kann. Wenn ein Kind zum Beispiel für die Intelligenz gelobt wird, zeigt das tatsächlich schlechtere Leistungen auf, als wenn es für den Fleiß gelobt wird. Ist ja klar. Auf deiner Intelligenz kannst du dich ausruhen und sagen, ach, ich bin ja schlau. Ne? Du sagst, oh, das hast du richtig, oh, das warst du aber schlau. Boah, krass. Und so, oh, ich bin schlau. Unterbewusst, das macht das Kind nicht mit Absicht. Oder das macht auch nicht der Sklave mit Absicht. Ich bin schlau. Zurücklehnen, klappt ja eh alles. Aber wenn du sagst, boah, warst du fleißig. Mein Gott, da hast du dich aber hingesetzt und so viele Stunden damit verbracht. Das hast du ja richtig toll gemacht. Oh, umso mehr steigert das, okay, mein Verhalten ist richtig gut gewesen, dann verstärke ich das Verhalten und versuche darauf aufzubauen und so weiter. Und genau das versuche ich auch beim Sklaven. Wenn er nämlich mich darauf anspricht, wie habe ich mich denn gemacht und so weiter, versuche ich rauszukristallisieren, welches Verhalten hat er denn so hingelegt, dass das eben lobenswert ist. Und welches Sein steckt dahinter, was er versucht? Also das Problem ist oftmals bei Sklaven, die sich eben nicht so gelobt fühlen und die so ein bisschen Selbstbestätigung brauchen, die haben immer das Problem, dass sie sehr viel erfragen und man muss immer ein bisschen rauskristallisieren, was ist jetzt, welche Frage steckt jetzt genau dahinter, welche Lust dahinter, belobt zu werden. Denn vergessen wir nicht, dass die Anwendung von Lob schon eine gewisse Erwartung voraussetzt, ja. Wirst du immer wieder für etwas Konditionierung, wir kennen es alle, mit dem Hund und dem Knochen und immer, wenn die Glocke klingelt, ne? Ich hoffe, das kennt alle. Also wer es jetzt nicht kennt, der hat wirklich eine Bildungslücke und muss einmal ein bisschen googeln. Ja, Konditionierung mit dem Hund, Glocke, Knochen, Sabbern und so weiter. Auf jeden Fall ist ja klar, wenn du immer wieder, sagen wir mal, als Lob den Kopf streichelst von dem Sklaven, weil er irgendwas gut gemacht hat, erwartet er schon irgendwann immer wieder dieses Kopfstreicheln. Und da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Das Lob muss man halt eben genauer betrachten, muss gucken, ich muss den Fortschritt belohnen, nicht immer wieder die gleichen Handlungen. Und wo ist das Motiv des Sklavens, was zugrunde gelegt wird, warum er dieses Lob bekommen könnte und warum er dieses Lob erwartet? Also wenn er dann, nehmen wir mal an, wir versuchen uns mal auf was Leichtes zu dingsen, er schafft es, seinen Penis das erste Mal mit Wachs zu beträufeln. Gut, gut gemacht. Er hat vorher sich nicht getraut, ne? War vorher ganz schlimm für ihn. Gut, schön, dass du dich getraut hast. Das wird gelobt. Das ist ja ein Verhalten, was du an den Tag gelegt hast. Es geht ja nicht um dein Sein. Schön, dass du dich getraut hast, dass du das gemacht hast. Finde ich lobenswert. Und dass du dich eben überwunden hast. Gut, beim nächsten Mal gebe ich die Aufgabe nochmal, irgendwann viel später, um zu gucken, steigert er sich denn? Hat das Lob angesetzt? Steigert er sich? Ich sehe aber, dass er die gleichen Wachstropfen nochmal macht. Nicht viel mehr, nicht viel weniger. Eigentlich stagniert vom Fortschritt her, von der Leistung her. Und dann sage ich ihm natürlich, kein Lob. Ja? Also dann werde ich es entweder anraten, vielleicht machst du noch ein bisschen mehr, traue ich noch ein bisschen mehr. Soll das alles gewesen sein? Man muss ja gucken, wie man es formuliert, auf den Charakter bezogen. Und wenn er sich dann steigert, macht man ein sparsames Lob. Denn warum sollte ich jetzt ein riesen umschwängliches Lob, was ja gut ist, was er erwartet hat? Er wird nämlich enttäuscht sein, dass das nicht ausgereicht hat, weil er nicht drüber nachgedacht hat, dass der Fortschritt nicht da ist. Wenn aber der Sklave da sitzt und plötzlich alles voller Wachs hat und gesagt hat, ah, ich habe auch noch die Beine mitgemacht und die ganzen Hoden, was weiß ich, dann muss ich ihn natürlich loben, weil er hat einen Fortschritt gemacht in seinem Verhalten. Er hat es über sein... Ich habe vertraut, ich hab mich getraut und ich weiß von meinem Kopf her, es ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und hat dann aber noch einen Fortschritt draufgesetzt und gesagt, ich habe noch mehr und noch voller und was weiß ich. Oder die Kerze war noch doller, aber das ist ja irgendwas am Fortschritt von sich aus gemacht. Und wenn ich eben nur dieses gleichbleibende Verhalten loben würde, dann würde er es ja immer wieder erwarten, dann wäre immer wieder die gleiche Leistung, da wäre kein Fortschritt da und ich möchte, und das so versuche ich ja, so gut es geht, immer wieder den Sklaven besser zu machen. Ich möchte nicht, dass mein Sklave stehen bleibt. Ich möchte nicht, dass mein Sklave irgendwo herumdümpelt, immer die gleichen Leistungen hat, nicht merkt, beziehungsweise ich finde, das ist ja fast, als wenn keine Domina da ist. Ich habe letztendlich, das ist jetzt überspitzt gesagt und ich setze es mal in Anführungsstrichen, einen Erziehungsauftrag in ihm. Und Erziehung bedeutet ja nun mal Fortschritt und sich weiter zu entwickeln und nicht, ja man weiß es ja, ne? Wenn man ein Kind erzieht, heißt es ja nicht, es bleibt für immer Kind und ist immer auf dem gleichen Level, sondern man erzieht, um es, haben wir eine Definition von Erziehung? Natürlich weiß ich Definition nicht aus dem Kopf. Oh, ist das eine lange Definition? unter Erziehung versteht man die pädagogische Einflussnahme auf Entwicklung und das Verhalten Heranwachsenden. Dabei beinhaltet es, ja, beinhaltet der Begriff sowohl den Prozess als auch das Resultat dieser Einflussnahme. Wir nehmen das Heranwachsen mal weg, aber letztendlich ist es auch ein Heranwachsender in seiner Position, in seinem Fetisch, in seinem Sein, ja? Deswegen sage ich immer Horizonterweiterung, Wachstum und so weiter. Es hat letztendlich auch was damit zu tun. Und so wie Kinder halt erziehungsmäßig beigebracht bekommen zu laufen, sich besser auszudrücken und so weiter, möchte ich das eben meinen Sklaven auch beibringen und sagen, Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. Dass ich das nicht mit einem Schlaghammer mache und jeden Tag auf seine Stirn Fortschritt schreibe damit oder mit so einem Stempel, ist klar, ich versuche das unterbewusst so ein bisschen wirken zu lassen. Dass das bei vielen schon funktioniert hat und viele über sich hinauswachsen, weiß ich, das habe ich in mir, das habe ich als Erfahrungswert und damit fühle ich mich sehr gut. Es gibt aber eben auch Leute, bei denen wirkt das nicht so und das ist halt eben auch ein großer Punkt. Es gibt eben Leute, die, ja, bei denen wirkt, sagen wir es mal so, bei denen wirkt Lob nicht so wie bei normalen Leuten. Das meine ich nicht negativ und nicht böse, aber es ist nun mal so, dass wie ich ja am Anfang gesagt habe, dass viele empfänglich dafür sind und Selbstwertgefühl und Selbstsicherheit daraus zu bekommen. Aber es gibt eben auch schizophrene Persönlichkeitsstörungen. Und Autisten zum Beispiel, die sprechen halt wenig bis fast gar nicht auf Lob an. Und Schizophrenie hat ja zum Beispiel auch sehr, sehr viele Aspekte und sehr, sehr viele Ärmchen in verschiedene andere Krankheiten. Und egal, wie ich da lobe und versuche, einen guten Weg zu finden, komme ich manchmal nicht durch. So, und es gibt eben auch viele selbst- und ich-bezogene Menschen, die auch das Lob einfach falsch verwerten für sich. Und das soll natürlich nicht euer Problem sein, vom Grundprinzip her, was ich da jetzt erzähle. Aber auch das muss bewusst sein, wenn man eben anderweitige Hilfe bräuchte, bin ich jetzt vielleicht nicht unbedingt der Punkt, den man sich dann suchen sollte. Es gibt wirklich Leute mittlerweile, die mir schreiben. Und ich weiß das, ich kann das nachvollziehen. Ne? Viele sagen mir einfach, dass ich eine sehr gute Psychologin oder dass an mir eine sehr gute Psychologin vorbeigegangen ist. Das ist ja auch schön. Ich interessiere mich auch sehr für dieses Thema. Aber Leute, geht nicht mit der Erwartung in meine Erziehung, dass ich hier irgendwelche psychischen Probleme löse. Letztendlich, wenn ich merke, okay, mein Sklave wackelt an vielen Punkten, an den Säulen, die, auf denen man steht als Mensch, gibt es viele wackelige und manche sind schon weggebrochen und ich merke, da und da liegt was im Argen und da passt was nicht und vielleicht ist diese Schüchternheit zu schüchtern und vielleicht habe ich schon was erfahren, was in der Kindheit passiert ist und so weiter. Dann ist mein Weg, neben dem BDSM, den Menschen zum Psychologen zu bringen. Man kann nicht von mir erwarten, dass ich das auffange. Leute, Psychologen sind wirklich jahrelang Studierte, die das auffangen können, die das für sich verwerten können und die das für sich auch abschalten können. Ich persönlich würde mir sowas viel zu ernst nehmen für mein Inneres und würde mich damit beschäftigen. Und damit mache ich mich einfach kaputt, das weiß ich einfach. Ich bin sehr empathisch, ich bin sehr offen und ich spreche gerne mit jemandem. Und das soll nicht heißen, dass ich nicht mit euch über eure Probleme spreche, sehr gerne sogar. Aber ich werde kein Therapieersatz sein. Das sollte euch bewusst sein, weil immer mehr einfach sagen, oh, ich habe mich darin wiedererkannt, oh, ich würde gern so und so. Und ich dann einfach spüre, das ist jetzt ein bisschen too much. Das meine ich nicht böse, Leute. Und ich rede gern mit euch und ich gebe euch gerne einen Podcast. Und ich spreche auch gerne mal mit irgendwelchen psychologischen Problemen. Und ich gebe auch gerne mal einen Rat, gar kein Problem. Aber seht das hier nicht, also die Erziehung nicht als Therapiestunde an. Ganz klar. Und auch wenn eine Psychologe mir vorbeigegangen ist, gibt's Leute, die mir Gutachten schicken und fragen, ob das so sein kann bei ihm. Erstens kenne ich die Person nicht. Zweitens, keine Ahnung. Nur weil ich mich damit beschäftige, bin ich noch lange kein Psychologe. Also nur weil ich mich gut reinfühlen kann in Situationen, weil ich gut Vergleiche setzen kann. Ist das trotzdem nicht mein Gebiet? Und ich versuche von der Grundpsychologie her immer gut zu wirken bei dem Sklaven, also einzuwirken, ne? Nicht, dass sie jetzt ganz sagt, wirken, ja, sie versucht immer gut zu wirken, das meine ich nicht damit, nicht falsch verstehen. Aber irgendwo ist dann auch mein Maß erreicht, wo ich sage, hier und nicht weiter, weil, ja, irgendwas fehlt dann letztendlich. Und ich habe nicht den Wirkungsgrad eines Psychologen, der eben wirklich, wirklich tief wirken kann, der viel aufarbeiten kann und ausarbeiten kann. Ebenso finde ich es aber auch traurig und schade, dass es Menschen gibt, wo ich wirklich merke, okay, da ist irgendwo ein Punkt erreicht, wo ich an meine Grenzen stoße. Gibt auch Momente. Und wo ich merke, okay, ich werde jetzt mal anfangen, mit ihm darüber nachzudenken und ihn zu leiten, dass man dann eine Therapie anfängt. Leute, ich empfinde, dass jeder, fast jeder, also wirklich, es gibt vielleicht 2% der Leute, eine Therapie bräuchte. Ja, das geht von den Großeltern bis zu den Kindern. Jeder bräuchte das. Kein Mensch ist perfekt und wir machen alle unsere Fehler und diese Fehler wirken sich dann auf die kleineren von uns aus. Und gerade da wackelt viel, egal wie perfekt die Außenhülle ist. Und was schadet es denn, mit einem darüber zu reden, der einen dazu bringt? Psychologen sind ja nicht da, um zu urteilen. Ne? Das ist ja das Bild von vielen, die sagen, okay, der Psychologe ist jetzt da und sagt, bom, 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 du bist schlecht, das schaffen wir ab, super blöd und kannst du so verrückt sein und du hast doch gar nichts, das willst du hier. Das ist total das falsche Denken vom Psychologen. Der Psychologe ist dafür da, der sitzt mit dir da, hört sich an, was du zu erzählen hast und versucht durch das Leiten des Gespräches dich auf den richtigen Weg von dem Denken herzubringen. Du wirst da selber dann drauf kommen. Du kannst es dir nicht vorstellen, aber du wirst dann selber drauf kommen. Ich weiß nicht, wie oft ich in meiner Therapie saß damals und immer gesagt, ah, dann ist das wahrscheinlich so und so. Und der Therapeut hätte wahrscheinlich am liebsten geschnipst und gesagt, genau richtig. Also, und so läuft das. Du bringst dich selber dahin. Klar wird er mit dir vielleicht Sachen aufarbeiten, die wichtig sind, damit die stabilisiert sind und die man wegpacken kann danach und dass man den Wert und alles versteht. Aber dann ist er dafür da, dich zu leiten, dir zu helfen, aber nicht dich schlecht zu beurteilen und nicht zu sagen, was willst du hier? Deine Grundeinstellung muss dafür stimmen, dahin zu gehen und zu sagen, ich nehme das jetzt so hin, ich nehme das jetzt so an, was also schlecht wird es mir nicht tun, höchstens positiv. Und sonst gehst du neutral aus der Sache. Und das ist eben dieses, es gibt so viele, die sich dann verschränken und sagen, was soll ich denn beim Psychologen? Bla 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 bla, ich habe gar keine Probleme, ich. Wo ich dann schon sehr viel immer daraus erkenne. Aber das ist dann wiederum das Gegenbeispiel, dass viele sagen, bin sehr empathisch, kann mich sehr gut reinfühlen und sie fühlen sich sehr wohl bei mir und danke für die Hilfe und so weiter. Aber es gibt eben auch genau den Gegensatz, der sagt, sagen Sie mal, sind Sie bekloppt, dass Sie mir jetzt sagen, ich soll zum Psychologen gehen. Meine Psychologin hat mir damals gesagt, ich brauche hier nicht sein. Ja, bestimmt hat das mal der Psychologin gesagt. Und so weiter. Ich wollte euch jetzt, also klar bin ich jetzt sehr vom Thema abgewichen, aber ich wollte euch das mal ein bisschen näher bringen, weil mich das nach und nach immer mehr tangiert einfach, weil viele eben kommen und sagen, das und das und wie, was denken Sie denn, wenn Sie sich so auskennen in der Psychologie, ich habe eine Freundin und ich weiß nicht und so, da denke ich mir auch, also, weil die Grundbase ist ja, ein Psychologe kann, du setzt dich ja auch nicht beim Psychologen hin und sagst, meine Freundin, die ist sehr eifersüchtig und ich werde dadurch immer sehr aggressiv, ich weiß auch nicht, wie kann ich das lösen? Der Psychologe sagt auch nicht, so, hier ist ein Rezept, das ist die Lösung, viel Spaß. Das war der Weg. Nein, der Psychologe versucht ja, dahinter zu kommen, woher deine Aggressivität stammt, warum das so ist. Der versucht, das alles zu erläutern. Und so sehe ich mich dann in der Position auch, woher soll ich das wissen? Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht, ich kenne die ganzen Auswirkungen, ich kenne die Umstände nicht, also und so weiter. Hä? Also, und das finde ich immer so, ihr denkt immer, dass ich irgendwie Wunder schaffen kann manchmal. Da bin ich immer ein bisschen irritiert. Das, also, ja. Wie gesagt, ich wirke gerne und bis zu dem Maße, den ich einwirken kann, bin ich da und ich freue mich, liebe Fortschritte. Ich liebe es, gutes Lob an den Tag zu bringen und den Sklaven dadurch natürlich auch im gewissen Maße glücklich zu machen. Denn was gibt's besser als ein gutes Lob und für den Fortschritt von der Herrin zu bekommen? Also bitte. Aber wie gesagt, wenn ich merke, das ist schwerwiegend, da komme ich nicht weiter, egal wie offen ich dich mache zum Beispiel, nehmen wir mal Schüchternheit, egal wie offen ich dich mache und wie weit ich dich treibe und wie glücklich du darüber bist, es gibt einen Punkt, wo ich weiß, hier komme ich nicht weiter vom Grundbasis her, weil letztendlich blockiert dich ja etwas Inneres, was dich so schüchtern macht, irgendwas lässt deine Säulen wackeln und dich an sich und lässt dich unsicher machen und ich weiß, ich kann es versuchen, vom Verhalten her so ein bisschen dich offener zu machen, dich loszuschicken, die Aufgaben zu geben, dich überwinden zu lassen und das gibt natürlich einen gewissen Fortschritt, aber vielleicht ist der Fortschritt nur 50% und die anderen 50% bedeuten Aufarbeitung von der Grundlage her, warum das überhaupt in dir so wirkt, wie es wirkt. Ja, wir sind ja von Grund aus eigentlich nicht alle super schüchtern, zum Beispiel. Ne? Es soll jetzt kein Angriff für irgendjemand sein, der schüchtern ist. Kann ja gerne bleiben, wenn er sich darin wohlfühlt. Aber da ist dann so ein Reibungspunkt in der Mitte, wo ich merke, egal wie viel ich jetzt noch mache, wie viel ich versuche, diese 50% auszudehnen. Ich komme höchstens auf 55% und die 45% sind nicht mehr mein Metier. Aber ich bringe dich gerne rüber, über die 50%. Lass uns über diesen Zaun springen zusammen und ich halte auch gerne deine Hand dabei. Und wir versuchen dann einen Weg zu finden. Leute, ich habe schon so viele Menschen dazu gebracht. Naja, so viel ist jetzt übertrieben, aber viele Menschen dazu gebracht, zum Therapeuten zu gehen, die im Nachhinein mir gesagt haben, Dankeschön, ich wäre allein nicht dahin gegangen. Und auch das ist letztendlich ihrer Erziehung zu verschulden, dass sie mich dahin gebracht haben und diesen Horizont haben, weil ich hatte diesen Horizont vorher nicht, dass ich dahin gehen kann und alles schön ist. Und ich glaube, da nicken jetzt ein paar Leute, die da noch zuhören und sagen, ja, Dankeschön und gut so. Damit möchte ich jetzt aber nicht sagen, dass jeder Sklave irgendeine psychologische Sache hat, die aufgearbeitet werden muss, aber ich beziehe mich jetzt gerade einfach nur darauf, dass so viele Nachrichten mich momentan erreichen und die irgendwie so, wie ich immer sage, realitätsfremd sind und irgendwie denken, es passiert sonst was in der Erziehung, dass sie alle ihre Sorgen und alle ihre Probleme überwinden. Ja, das bezweifle ich, dass das wirklich realitätsnah gedacht ist. Also Leute, wir müssen da echt ein bisschen aufpassen. Ich kann verstehen, dass sich viele wohlfühlen in den Worten, die ich im Podcast sage und viele sagen, oh ja, schön und ich glaube, sie sind die Perfekte für mich, aber in deinem Kopf darfst du es nicht überspitzen, diese Vorstellung, und nicht sagen, ich werde alle deine Probleme lösen, alle. Das kann ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, niemand kann alle Probleme lösen. Letztendlich bist du auch daran natürlich gefragt, selber an dir zu arbeiten, viel zu versuchen und zu machen. Ja, und dann wird sich alles schon irgendwie fangen. Aber es ist immer ein Weg, den ich gerne gemeinsam mache, sehr, sehr gerne mit dir. Und mich auch freue über Fortschritte, die du mir dann erzählst. Aber ich, wie gesagt, ich kann nicht in allem perfekt wirken. Das ist utopisch, wenn ihr das von mir denkt, wirklich. Aber ich habe immer ein offenes Ohr für Probleme und versuche immer, das gut euch aufzuzeigen, wie und was und wo und wann. Und ich glaube, das mache ich sehr gut. Ich glaube, viele freuen sich mit mir darüber, einfach reden zu können, dass sie das und das Problem haben und ich dann aufzeige, so und so sieht's aus. Natürlich denken viele, und das hatte ich letzte Woche, ein Riesenthema, denken viele, mir etwas erzählen zu können von Problemen, an denen sie letztendlich selbst schuld sind. Und ich soll dann die Zustimmung, dass sie doch perfekt sind und gar nicht dran schuld sind, irgendwie geben. Und wenn ich dann wirklich meine echte Meinung raushaue und sage, so und so sieht's aus und das wird sein und das wird auf dich zukommen, weil ich einfach nur mal die Grundbasis von menschlichen Handel und sowas verstehe und weiß, wie es ablaufen wird, und dann mich anzukeifen und ich bin noch ein Arsch, weil ich das doch so gesagt habe und so weiter, dann ist man bei mir falsch. Wenn man meine Meinung nicht akzeptiert, dann braucht man mich auch nicht nach meiner Meinung zu fragen, weil ich werde nichts verschönigen. Bei mir als dominante Person braucht man sowieso nicht erwarten, dass man mich irgendwas fragt und sagt, ach ja, das ist ja richtig schön, toll. Bei mir gibt's die volle Breitseite, aber natürlich trotzdem psychologisch wertvoll, also weil ich es halt eben gut erklären kann. Aber manche lesen drüber und sehen nur den Angriff und auch das sollte man immer überlegen, warum sehe ich denn nur einen Angriff in dem, was man mir aufzeigt, obwohl ich nie, wenn es wirklich darum geht, dass mich jemand nach einer Meinung fragt und ich dann aufzeige, hier so und so sieht's aus, so denkst du, das ist nicht perfekt und das ist nicht gut, denn das und das tut anderen weh und so und so weiter, dann ist das kein persönlicher Angriff, sondern ich will dir nur helfen, dich besser zu machen. Aber das ist sehr, sehr schwer, sich für sich selbst rauszukristallisieren. Das ist jetzt kein Angriff, mal ein bisschen schlucken, ein bisschen durchatmen und sie hat ja recht. Das ist natürlich ein langer Weg und ich glaube, viele kennen das, dass man daran erstmal arbeiten muss und das für sich zu finden. Ja. Prost. Danach kommen wir, wir haben noch zwei Lobunterkategorien. So, trotzdem wollen wir uns dem Lob weiter widmen. Ich muss mal kurz husten. Och, mein Hals juckt schon wieder durch die Allergie so doll. Wir wissen jetzt ungefähr, was die Grundbasis von Lob ist und wie man es anwendet. Aber es gibt noch zweieinhalb oder sagen wir mal drei Unterkategorien von Lob. Und zwar ist es das vergiftete Lob, das Eigen- und das Selbstlob. Wir kennen ja alle das, ne? Selbstlob und so, ne? Wer kennt's nicht? Eigenlob? Okay. Ich höre keine Zustimmung. Wer kennt es im Klassensaal alle noch? Die Lehrer fragt was. Ja, wir wissen das doch alle. Na, wie geht das Sprichwort? Alle still. Das muss auch für den Lehrer so merkwürdig sein. Aber okay, wir fangen an mit dem vergifteten Lob. Ja. Vielen sagt das wahrscheinlich nicht so viel. Ich versuche das mal zu definieren. Das ist ein Lob. Das ist bei genauerem Hinsehen nicht nur Lob. Beziehungsweise man kann schon fast als Tadel dass sich das herausstellt als Tadel. Oft versteht der Empfänger nämlich nicht, dass der scheinbar Gelobte oder der Dritte das vergiftete Lob nur, wenn er Kontext oder Hintergründe kennt, beziehungsweise Andeutung, Anspielung oder Mehrdeutigkeit entschlüsselt. Klares Beispiel. Jeder kennt das. Im Zeugnis steht Herr Müller. Nennen wir dich mal Müller. Bemühte sich stets. Wer kennt das nicht? Habt ihr das? Ich habe das damals in der Schule übrigens aufgearbeitet. Diese ganzen Sätze, die in solchen Praktikaberichten und sowas alles steht. Was neutral ist, aber verhüllt verschönend ist. Ja, das ist ja keine Formulierung, die wirklich Lob sein sollte. Irgendwie sich aber so liest. Er hat sich ja bemüht. Er hat sich stets bemüht auch noch. Das ist doch positiv. Aber es ist eigentlich neutral geschrieben, um nicht zu viel, um den nicht schlecht dastehen zu lassen. Aber es ist auch verschönend durch dieses stets, war immer da, geschrieben, als es ist halt eben kein Lob. Es ist halt eigentlich kein Lob. Bemühen, sich Mühe geben, die aber eigentlich nicht ausreicht. Er hat es immer versucht, aber eigentlich, wenn man den Satz jetzt, Herr XY, Herr Müller, bemühte sich stets, würde jetzt folgen, aber es hat nicht ausgereicht so ungefähr. Das schreibt man natürlich aber nicht. So versucht man halt ein vergiftetes Lob, wenn man nur die Umstände kennt, wenn man genau liest, wenn man den Kontext, die Hintergründe, die Anspielungen nachvollzieht und direkt liest, dann merkt man, okay, das Lob ist vergiftet, es ist halt nicht so richtig echt. Es ist eigentlich schon fast ein Tadel. Es ist schon nah dran an dem Tadel. Gut, und dann gibt es halt noch das Eigen- und Selbstlob. sich selbst zu loben gilt ja in vielen Kreisen, Kulturkreisen und Situationen oft als anmaßend und selbstüberschätzend und wird häufig in der Redensart, na? Leute, Eigenlob. Eigenlob stinkt, kritisiert. Genau. Man spricht auch metaphorisch von Selbstbeweihräucherung. Kennen wir ja alle, ne? Sie hat sich wieder selbst beweihräuchert. Eigenlob stinkt. Deswegen, es wird kritisiert, es wird nie positiv aufgefasst, Eigen- oder Selbstlob. Dass man diese Sachen aber unterscheidet, ist, glaube ich, wenigen bewusst. Nehmen wir das Eigenlob. Das Eigenlob sei nämlich ein Selbstlob, das ein Mensch ausschließlich als Vorzug auf andere beilegt. Ist nämlich das Selbstlob, das sich ein Mensch ausschließlich als Vorzug vor anderen beilegt. Vorzug, ja. Und das Selbstlob ist positiver, ja, als Rechtfertigung gegenüber einer ungerechtfertigten Beschuldigung. Nein, ich bin doch gar nicht so. Nein, bei mir ist das nicht so. Ich habe zwei schöne, wunderschöne Zitate von Goethe und Lessing rausgesucht, die das vielleicht so ein bisschen aufzeigen. Goethe sagte nämlich, man sagt, eitles Eigenlob stinket, das mag sein, was aber fremder und ungerechter Tadel für einen Geruch habe, dafür hat man das Publikum keiner Nase. Lessing sagte, seines Fleißes darf sich jedermann rühmen. Also muss man immer einsehen, Selbstlob ist ja eher diese Rechtfertigung, dass man nicht irgendwie beurteilt, beschuldigt werden will, gerade wenn es Unrecht ist. Und Eigenlob ist, dass man sich eben überhöhen will gegenüber anderen. Also immer überlegen, Selbstlob ist schon noch okay. Eigenlob ist halt, man muss halt wissen, wie man sich, wenn man wirklich Eigenlob macht, ja, macht man es mit Humor so ein bisschen, so wie ich manchmal sage, bin die Coolste und Beste, Oder eben lässt man es sein, kannst dich ja selber für dich selbst loben. Ich weiß, jetzt sagen viele wahrscheinlich, das zeugt aber doch eigentlich von gutem Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist ja schön, aber stellt man sein Selbstbewusstsein eigentlich über alles und jeden? Ob das so das richtige Selbstbewusstsein ist, weiß ich nicht. Gut, wir widmen uns nun dem Tadel. Ich muss schon wieder was trinken. Oh, also Allergie ist momentan wirklich, wirklich schlimm. Letztens schon überlegt, so einen komischen Lüfter zu kaufen, der nicht gerade billig ist, den ich irgendwie in jeder Ecke gefühlt momentan sehe und der wohl helfen soll. Ich würde ihn gerne testen und dann ihn bestellen, aber das kann man ja schlecht machen. Ich kann halt mir nicht vorstellen, dass es wirklich hilft, dass so ein Gerät wirklich kühlen kann und die ganzen Pollen und Gräser aus der Luft holt und dass man... Also ich habe momentan tatsächlich, wie sonst in den Jahren, kein Problem, nachts zu schlafen. Das hatte ich früher immer, als meine Nase verstopft war und mir der Hals gejuckt hat und so. Nase habe ich gar keine Probleme. Augen habe ich mittlerweile Augentropfen für, dass es nicht mehr juckt. Aber der Hals, das wird nie besser, habe ich das Gefühl. Das ist nicht einfach so ein... Es ist ja auch schwierig, irgendwelche Bonbons gibt, die man immer lutschen kann. Und mit Globis habe ich auch schon probiert, auch wenn ich da nicht wirklich dran glaube. Aber es hilft einfach nichts. Der Hals ist einfach schleimhäutemäßig so empfindlich. Es ist so nervig. Und ich weiß, ihr sagt jetzt alle Antihistaminikum und so weiter oder Histamin-Tabletten. Bei mir helfen die nicht und machen mich nur müde. Also brauche ich gar nicht mit anfangen. Ich hoffe, ihr habt heute auch alle schon dreimal getrunken jetzt, ne? Huch. So, jetzt widmen wir uns noch dem Tadel auf jeden Fall. Der Tadel wird auch bezeichnet, was habe ich vorhin gesagt, als Rüge oder Schelte. Ich selber habe das Wort Schelte, glaube ich, noch nie benutzt in meinem Leben. Ich habe auch nachgeguckt, ob es stimmt, weil ich kenne das Wort, aber ich wüsste nicht, dass man das so benutzt. Auf jeden Fall, der Tadel wird bezeichnet als eine verbale, missbilligende Beurteilung, die oft mit dem Ziel einer Mäßigung oder Verhaltenskorrektur verbunden wird und gelegentlich als Strafe fungiert. Ich finde tatsächlich, wenn ich überlege, was ein Tadel ist, dass der nächste Weg die Strafe ist. Ich finde, der Tadel selber ist mehr, wie gesagt, die verbale Beurteilung, also missbilligende Beurteilung. Und nicht schon die Strafe. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die selber sagen, ich habe heute einen Tadel bekommen in der Schule. Ich glaube, es ist eher in Süddeutschland so. Und ich glaube, dann sagen auch manche, okay, das ist dann die Strafe. Man hat irgendwie einen Eintrag ins Klassenbuch bekommen. Ich habe wirklich sehr viel gegoogelt und bin da nicht so richtig. Also wer aus Süddeutschland kommt und sagt, wir benutzen bei uns in der Schule noch viel das Wort Tadel, dann kann mir das jemand vielleicht ja mal sehr gut erklären. Auf jeden Fall ist der Tadel psychologisch gesehen am Anfang einer Strafskala. Wie gesagt, ich denke nämlich, dass die richtige Strafe, ich nehme jetzt BDSM, ne? Ich nehme jetzt nicht, keine Sorge, nicht pädagogisch richtig gedacht, aber beim BDSM denke ich, dass die Strafe, die körperliche Strafe erst danach irgendwann kommt. Der Tadel ist eher ein Ausspruch, eine verbale Sache. Sollte aber trotzdem der Tadel natürlich eine kontrollierte Mäßigung sein. Es sollte nicht übertrieben werden, es sollte nicht maßlos werden, es sollte schon ein gewisses Maß finden und es sollte halt nicht tadel und schlimmer und doller und größer und so. Das macht psychologisch einfach gar keinen Sinn, weil irgendwann wirkt das ja gar nicht mehr. Wenn du immer nur noch schlechte Worte kriegst, wirst du immer nur noch trauriger und irgendwann wirken die nicht mehr. Oder sie machen dich so klein, dass man auch jemanden kaputt macht damit. Deswegen sage ich ja immer, die Fake-Doms und so weiter, die mit ihren ganzen Schimpfwörtern und gar keine andere Aussprache mehr finden als das, machen ganz schön viel kaputt in dem Sklaven selber vom psychologischen Wert her. Und das macht mich natürlich sehr traurig, weil, wie gesagt, ich bin immer für Fortschritt, ich bin immer für Horizonterweiterung. Und ich finde, mein Sklave sollte der Beste überhaupt sein von allen Sklaven. Und da finde ich eben, dass es nicht der richtige Weg ist, nur jemanden zu beleidigen. Auch wenn er darauf steht, sollte man das in Maßen machen und nicht maßlos übertreiben und demütigen, sodass die Person halt sich wirklich irgendwann minderwertig fühlt. Es gibt natürlich diese, die darauf stehen und sich minderwertig fühlen in ihrer Geilheit, aber es sollte nicht ins normale Leben überschwappen, dass man wirklich durch die Straßen geht und niemanden mehr angucken kann, weil man eben so komplett zerstört wurde, sagen wir es mal so. Tadel könnte nämlich die vom Sklaven erwünschte Form der Zuwendung sein, wenn es ihm zum Beispiel an Zuwendung mangeln sollte. Eine wichtige Aussage, die in der Pädagogik sehr groß vorkommt und die ich auch miterlebt habe. Es ist einfach so, wenn die Aufmerksamkeit fehlt, du brauchst Aufmerksamkeit, das ist positive Energie, das ist Akkuaufladen. Ich stelle das immer mit Akkuaufladen in Vergleich, ja. Es ist so, dass der Mensch einfach körperlich und körperliche Nähe braucht, Zuwendung braucht und so weiter. Das suchen wir uns im Lob, das suchen wir uns in Gesprächen, das suchen wir uns im Sozialen, das suchen wir uns in der Familie, das suchen wir uns von mir aus im Chat mit positiven Worten, das suchen wir uns mit Bewunderung und so weiter. Es gibt sehr viele Faktoren, die unseren Akku aufladen lässt. Ich nenne das immer Liebesakku, ja. Und es gibt einfach Menschen, bei denen der Akku immer sehr, sehr schnell leer geht, die ein sehr hohes Bedürfnis haben, diesen Akku zu laden und der... Nehmen wir einfach mal bei einem Handy, das so ein bisschen wackelt, ein bisschen kaputt ist. Das geht einfach schneller leer. Nehmen wir das mal so als Beispiel. Ob das jetzt so richtig ist, technisch ist ja vollkommen egal. Und bei denen ist das eben so. Und es gibt eben Menschen, die merken, Aufmerksamkeit ist ja nun mal ein Liebesakku-Auflade-Eumel-Ding. Die merken, okay, ich komme nicht weiter mit meinem Verhalten in positiver Bestätigung, nehme ich mir auch in negativer Bestätigung gar kein Problem. Es ist ja nun mal Aufmerksamkeit, Zuwendung. Es lässt auch meinen Akku füllen. Und da gibt es halt wirklich Sklaven, / Kandidaten, die immer mit Absicht, und das ist nun mal für jeden zu spüren, da braucht man gar nicht sich auf doof stellen und sagen, wieso, was habe ich denn gemacht? Oh, das kennst du wieso, also auf doof stellen, das ist so eine Art... Oh, da muss man echt bei mir aufpassen, ne? Meine Zündschnur ist da sehr kurz. Sich dumm stellen, dumm sein, kann ja nicht jeder was dafür, kann man dran arbeiten. Sich dumm zu stellen, ist für mich eine absolute ekelhafte Art, ja. Also sehr ekelhaft. Und die sind einfach so, dass sie nur noch negativ handeln, nur noch mit Absicht zu agieren. Und es ist einfach für jeden heraussehbar, das macht er mit Absicht, das macht er, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da ist eben der Punkt erreicht, dass man psychologisch so wirken muss, dass man überlegen muss, ihn jetzt zu bestrafen, macht keinen Sinn, weil du musst einfach diesen Kreislauf brechen, also ihn jetzt zu tadeln, so. Musst einfach diesen Kreislauf brechen, dass er da rauskommt. Manche machen das unbewusst, weil ihnen eben Aufmerksamkeit fehlt und sie merken unterbewusst, oh, irgendwie Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Was machen sie unbewusst? Dann muss man wirklich ein großes Stoppschild aufstellen und sie auch gerne dagegen fahren lassen und dann aufzeigen, so und hier und nicht weiter. Manche machen es bewusst und da ist sowieso meine Grenze erreicht. Das Einzige, wie man das beheben kann, ist einfach aus meiner Perspektive her, ja, weil ich kann ja nun mal nicht wirken und vor den Menschen stehen und den eine Stunde belauern, dass das so nicht geht. Und bei vielen geht das einfach an den Mensch vorbei, wenn ich da jetzt viel drumherum rede. Ich erkläre denen das, was los ist. Ich sage hier und nicht weiter und das ist keine Art, wie man mit jemandem umgeht. Ja, es ist einfach so, wir sind alles nur Menschen und ich bin auch ein Mensch, auch wenn ich die dominante Person bin. Auch wenn ich über dir in dieser Position stehe, möchte ich nicht so behandelt werden, dass man immerzu an meinem Rockzipfel zieht, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Und ich sage, das macht man nicht, hör auf, an meinem Rockzipfel zu ziehen und du ziehst noch dreimal Dollar. Das macht man nicht, das ist keine Art. Das zeige ich dir gerne auf. Ich gebe dir auch gerne nochmal eine Chance, dass du das nicht machst. Wirst du es wiederholen, strafe ich das mit Ignoranz am Anfang. Das muss nicht lange sein und das werde ich dir auch sagen. Ich sage jetzt nicht tschüss. Bin dann für immer weg. Es kann auch manchmal eine Stunde sein, manchmal ein Tag. Aber nur so kann man das negieren, weil er weiß ja da aus Lerneffekten her, okay, wenn ich das jetzt nochmal so durchziehe, ich weiß ja, was ich da mache, dann findet sie das wahrscheinlich nicht mehr lustig und damit, also mich ärgert das und negative Gefühle leite ich gerne in Dominanz um, aber nicht von jemandem, dem ich aufzeige, dass das kein Verhalten ist, dass das jemanden ja, einfach auch schlechte Gefühle gibt. Also ich möchte keine schlechten Gefühle von meinem Sklaven haben, weil der unerzogen ist. Meine Art ist es, also meine Aufgabe ist es zwar, dich zu erziehen, aber es gibt Punkte, die macht man nicht. Ja. Wie gesagt, das Rock, der Rockzipfel ist doch gut. Ist, man macht ja auch nicht, ich klaue mit Absicht aus dem Laden irgendwas, nur damit ich die böse Aufmerksamkeit der Polizei bekomme. Es gibt diese Leute, es gibt ja nun mal Kleptomanen und so weiter, und das hat ja letztendlich wahrscheinlich auch einen Ursprung vom von der Zuwendung her, positive Zuwendung her. Oder auch negative Zuwendung. Positiv ist auch schön, aber negative Zuwendung. Aber hier, das ist hier nicht die Aufgabe, ne? Also man hat sich zu benehmen, das steht im Regelwerk, und man hat höflich zu sein und man braucht nicht alle 5 Minuten schreiben, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt? Also, wie gesagt, realitätsnah, ne? Aber ich versuche das zu negieren, ich versuche das zu bearbeiten mit dem Sklaven, und ich glaube, fast jeder, ob bewusst oder unbewusst, hat diese Phase bei mir schon mal durchgehabt, der in meiner Erziehung war oder ist. Und ja, da können sich viele an die Nase fassen. Es gibt viele, die wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Der Akku war immer voll, und auch damit ein bisschen zurechtkommen müssen, wenn ich dann mal nicht alle 2 Minuten deinen Akku auflade, sondern auch mal für mich Zeit brauche, um meinen Akku vielleicht aufzuladen oder ähnliches. Dann ist es oft so, dass man merkt, oh, man kommt so nah an Akku leer, und also von unserer Verbindung her Akku leer, und oh, unangenehm. Hallo, 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 schreibt man dann immer zu. Und ich glaube, und bei vielen ist es so, den ich dann aufzeige, geht's? Also liest dir das nochmal durch in Ruhe, und dann kannst du dich nochmal melden mit einer Entschuldigung. Hier ist dann lesen und denken, oh Gott, das ist ja echt, huch, was ist denn da in mich gefahren und so, ne? Den erkläre ich dann auch immer. Das ist, weil du zu viel Aufmerksamkeit die letzten Tage bekommen hast. Das ist oftmals so. Das ist meistens eine Überreaktion, ja? Das weiß ich auch. Und die benehmen sich selten nochmal so. Wenn ich dann sage, also so ein Verhalten, kann ich nie akzeptieren bei mir, ne? Also das ist meistens eben nicht böswillig. Aber es gibt eben die Leute, die eben das auch machen, um eben überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich finde, das ist eben eine schlechte Art. Das mag ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendeine eine dominante Person mag, wenn jemand sich so verhält. Und auch, es gibt eben auch dann den Moment, wo ich dann sage, jetzt sei still. Akzeptiere mein Wort. Ich möchte jetzt Stille. Für eine Stunde. Kein Wort mehr von dir. Die weiterschreiben. Sorry, aber dann verstehst du das Grundprinzip eigentlich von deinem Dasein und meinem Dasein nicht. Pff, respektlos zu sein und nicht auf mich zu hören. Ich weiß nicht, ob du dann überhaupt noch mein Sklave sein kannst und wirst und willst. Naja, und ich dich als Sklave will. Ja, wie gesagt, tadeln sollte eben nicht zufällig und willkürlich und planlos, sondern eben im Zusammenhang mit so einem, sagen wir mal, Verstärkungsplan sein, wie ich eben den im Kopf habe, immer besser machen, immer fortschrittlicher, von der Gesamtpersönlichkeit, des Sklaven natürlich berücksichtigend, aber ja, die Form ist halt eben Maßregelung und Ermahnung und negative Worte, die eben errütteln sollen, aufwachend machen sollen. Und ich finde, die Folge darauf ist eben die Strafe. Das wäre jetzt zum Beispiel, dass er das und das macht. Immer darauf achten, bei mir gibt es, wenn man an meinem Rockzipfel zieht und ich sage, hör auf damit, so kriegst du meine Aufmerksamkeit nicht, wenn du negativ agierst mit Absicht. Er weiter an meinem Rockzipfel zieht in dem Gedanken, ach, dann kriege ich ja eine Bestrafung, dann kann ich mich ja auspeitschen, das macht mich ja richtig geil. Pff, also, wenn ich das noch nicht durchblickt hätte, dann braucht man nicht sagen, an mir wäre eine gute Psychologin vorbeigegangen. Die Aufmerksamkeit bekommt man dann sicher nicht. Man bekommt bei mir durch mit Absicht agierendes negatives Verhalten, und da braucht man sich gar nicht auf dumm tun und sagen, hä, hab ich gar nicht gemacht. Aus Versehen war das wirklich negativ. Bestrafen Sie mich jetzt. Sagen Sie mir eine Bestrafung. Ich mach alles. Also mal ganz ehrlich. Wer von euch denkt, ja, da muss man echt eine Bestrafung dann geben, irgendwas mit sexuellen Sachen? Denkt ihr das wirklich? Also dann tut's mir leid, aber dann mangelt es vielen an klarem Verstand. Denn dadurch bestätige ich doch, durch dieses negative Verhalten, was ich dann mit einer Strafe, die ja in Anführungsstrichen, oh, es ist ja wirklich eine Strafe. Nein, es ist eine Strafe, ist auch für euch Sklaven agieren und irgendwie auch trotzdem geil, auch vielleicht manchmal durch Schmerz und Demütigung ist es trotzdem irgendwie geil und macht euch an, ist keine Strafe. Eine Strafe ist fast schon nah an einer Belohnung dran. Und das bestätige ich sicher nicht, wenn man mir am Rockzipfel sieht und ich sage, stopp, hör auf mein Wort, jetzt ist vorbei, und man zieht weiter, um eine Bestrafung zu bekommen. Tja, dann letztendlich folgt dann nur die Ignoranz. Was anderes kann man da nicht machen. Nur so kann ich das negieren. Nur so kann ich so ein Verhalten aufzeigen, dass das nicht geht. Bestimmt nicht dadurch, dass ich sage, oh, jetzt mach mal eine schöne Aufgabe für mich als Strafe. Das ist kein, das, dann wird das Verhalten nach und nach folgen. Und wenn man klar ist und wenn man sagt, man ist Sklave mit Leib und Seele, man ist devot und man hat richtig Lust auf BDSM und man will das ausleben, dann versteht man genau diese Strafe und dann umgeht man das. Dann sagt, dann braucht man nicht sagen, oh, ich habe das gar nicht verdient. Doch, du hast es verdient, weil du mit Absicht das gemacht hast und weil du meine Worte kennst aus dem Podcast und weil du meine Einstellung kennst. Weil ich schätze mal, ein guter Sklave beschäftigt sich mit der Domina und ich bestätige bestimmt nicht schlechtes Verhalten. Ich zeige es dir auf. Ich sag dir klar und deutlich, hier und nicht weiter. Und vielleicht bestrafe ich dich im ersten Gange noch. Aber wenn du weitermachst und weiter mit Absicht negativ agierst, nur um eine Bestrafung zu kommen, weil du gerade geil drauf bist und Aufmerksamkeit willst, das wirst du bei mir nicht finden in dem Moment. Das Spielchen spiele ich nicht mit, weil ich lebe BDSM mit Leib und Seele. Ich liebe BDSM. Und für mich bedeutet BDSM und mein Sklave eben Fortschritt, weiterkommen, miteinander erleben und ausleben. Und ich lebe nicht negativ aus. Ich habe da keine Lust drauf, etwas negativ und blöd auszuleben, nur weil der Sklave gerade denkt, ach, da bin ich gerade geil drauf und ich will meine Geilheit an jemanden abreiben, weil das ist so. Du reibst es an jemanden ab, der das vielleicht gerade gar nicht will. Ich möchte positiv mein BDSM ausleben und ich will geile, dominante Aufgaben geben. Aber das will ich nicht im Negativen ausleben, wo ich genervt von dir bin und du dich daran aufgeilst. Cool, macht ja richtig Spaß. Also das verstehen die vielen nicht und denken immer, oh, das ist der Kick an BDSM. Das ist nicht der Kick. Der Kick kann viel größer und viel geiler sein, wenn beide, sagen wir mal, geil drauf sind und Lust daran haben. Und nicht, wenn jemand sich schlecht verhält. Also Leute, nehmen wir mal an, du hast eine Freundin, ja? Und die verhält sich richtig ekelhaft dir gegenüber. Richtig ekelhaft. Und nächsten Tag sagt sie, oh, tut mir leid, oh, Aufmerksamkeit, oh. Und du sagst, nee, ich habe dir gestern Abend gesagt, ich möchte das Verhalten nicht. Du hast weitergemacht. Heute möchte ich dir keine Aufmerksamkeit. Ich bin enttäuscht und ich bin traurig und bin sauer, was weiß ich. Ich bin nicht traurig über so ein Verhalten, aber bin sauer und enttäuscht. Und möchte einfach heute keine Aufmerksamkeit geben. So. Und das ist doch ein normales Verhalten, dann zu sagen, nee. Wir sehen uns morgen. Ich brauche heute Tag für mich. So, und da braucht man nicht sagen, oh, aber ich habe erwartet, jetzt kriege ich eine Strafe. Nee, die Frau hat auch, die hat erwartet, sie kriegt Aufmerksamkeit, weil sie sich heute entschuldigt. Die Entschuldigung muss schon richtig sitzen, auf jeden Fall. Gut, ich will zum Ende kommen. Wir haben heute viel über Lob und Tadel gehört. Und ich möchte jetzt nochmal eine Anmerkung machen für nächste Woche. Ich habe mir überlegt, ich möchte eine Art Sorgentelefon ins Leben rufen für BDSMler und Sklaven und Fetischisten. Das wird nicht so laufen wie ein echtes Sorgentelefon. Also es wird hier keiner anrufen oder ich werde keinen einstellen und der erzählt mir irgendwas, sondern ich suche Leute mit Problemen, mit Sorgen, mit von mir aus Ängsten, die irgendwas mit BDSM, irgendwas mit dem Fetischbereich zu tun haben und die sie mir einfach mitteilen wollen. Das geht anonym. Das schickt man mir einfach per Text und sagt, wir nehmen ein Beispiel. Hallo Herren Sabina, ich bin der Tom, 32 Jahre und mein Problem ist es, dass meine Freundin mich letzte Woche das erste Mal anal penetriert hat, gar keinen Spaß da drin hat und seitdem bin ich sehr lustlos. Was kann ich tun? Beispiel, das ist nur ein Beispiel, das sollte nicht genauso sein. Ich werde den Namen immer umändern. Es wird niemals der richtige Name da stehen. Auch wenn du ihn schon umgeändert hast, werde ich ihn nochmal umändern. Einfach um sicherzustellen, dass das wirklich sehr, sehr anonym ist. Ich werde dann Leserbriefe, ich suche halt eben Hörerbriefe, es ist dann ja nicht keine Leserbriefe, sondern Hörerbriefe vorlesen, die ihr mir per E-Mail schickt. Ich werde nochmal bei allen Social-Media-Kanälen, die ich habe, inklusive meiner Website, aufrufen, dass ihr mir was schickt. Aber hier natürlich jetzt der größte Aufruf. Ich wünsche mir, dass ihr mir ab jetzt, ab dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, gerne sowas schickt. Einfach macht fertig at gmx.de. Einfach da eine schöne, schön ist übertrieben, ist schlecht gesagt. Einfach eine Gefühlslage, die ihr gerade habt. Die muss aber negativ sein. Die muss ich bereden können. Also nicht, dass ihr sagt, oh, alles schön, juhu. Sondern ich bin traurig, ich bin zerstreut, ich fühle mich gerade schlecht in dem und der Lage und das und das. Das könnt ihr mir einfach per Mail schicken und das werde ich dann nach und nach bearbeiten. Es wird wahrscheinlich nicht die erste, nicht nur eine Folge bleiben, sondern nach und nach werden mehr kommen, weil ich schätze mal schon, dass einige irgendwie Probleme haben und die auch aus oder mitteilen wollen, sagen wir es mal so. Und ich würde mir wünschen, wenn ihr wirklich alle mitmacht und wirklich alle so ein bisschen darauf eingeht und wir eine schöne neue Rubrik finden für den Podcast. Das wäre so mein Wunsch und ich hoffe, ihr versteht das so ein bisschen. Ich werde, wie gesagt, haltet so ein bisschen die Augen offen, die mich verfolgen. Ich werde es nochmal versuchen zu posten und dann haut in die Tasten, zeigt den Leuten auf, dass wir auch unsere Probleme haben und dass wir die auch versuchen, alle gemeinsam zu lösen. Und dann hören wir uns nächste Woche mit einer ganz speziellen Folge. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Und ja, habt eine gute Woche und bleibt alle gesund.
Stelle mir deine Frage.
Was halten Sie davon, Männer im Keller eingesperrt zu halten? Ja, nette Frage, aber wenn man meinen Podcast, glaube ich, schon ein bisschen öfter gehört hat und sich ein bisschen mit mir beschäftigt hat, weiß man, dass ich das für eine Session vielleicht ganz nett finde. Ich habe auch einen guten Kellerraum für sowas eigentlich. Aber es gibt viele Faktoren, die ja davon ein bisschen abhalten, in Anführungsstrichen. Erstens ist es ja immer so, dass ich finde, dass wir BDSMler dafür sorgen sollten, dass andere, die nichts damit zu tun haben und nichts damit zu tun haben wollen, davon ferngehalten werden. Sprich, wenn du in meinem Keller, der nun mein Gemeinschaftskeller ist, eingesperrt bist und irgendein Mensch, und es könnte sogar ein Kind sein, sich was aus dem Keller holen muss oder was weiß ich da machen muss und dich dann da irgendwie sieht, ob eben nackt oder nicht, ist das schon sehr verstörend und finde ich eben sehr verantwortungslos gegenüber anderen. Ebenso ist es eben so, dass ich immer sage, nicht realitätsfremd sein. Klar kann man seine Fantasien haben und klar kann man seine Wünsche und Träume haben. Und da kann man auch gerne ein bisschen drin schwelgen. Aber wenn man dann denkt, man kann eine Woche da unten eingesperrt werden, finde ich das sehr realitätsfremd. Und es gibt bestimmt Menschen, die das machen. Aber für mich passt das einfach nicht zu meiner Natur als Domina und zu meinen Ansichten gegenüber BDSM und ja, eben dem Realitätsnahen.